NDR Info. Themenabend.
Heute mit Birgit Langhammer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, Sorge um die Sicherheit. Ist die Polizei überfordert? Das ist das Thema in den kommenden 1,5 Stunden. Die massenhaften Übergriffe auf Frauen in der Silvesternacht in Köln und anderen deutschen Großstädten waren ein Schock. Warum hat die Polizei nicht entschiedener eingegriffen? Diese Frage stellen sich auch heute noch viele. Hilflos wirken die Sicherheitsbehörden auch oft, wenn sie Gewalt am Rande von Fußballspielen oder gegen Flüchtlingsunterkünfte entlädt. Überfordern die Politiker die Polizei mit immer neuen Aufgaben? Zunächst jetzt 1,5 Stunden unsere Expertenrunde und ab 21 Uhr können Sie auch mitdiskutieren, aber Sie können uns jetzt schon anrufen, dann haben Sie ganz sicherlich einen guten Startplatz in der Sendung. 0800 44 1777. Die kostenfreie Telefonnummer nochmal 0800 44 1777. Zunächst aber in der kommenden halben Stunde unsere Expertenrunde. Ich freue mich sehr. Jetzt zugeschaltet Professor Dr. Hans-Gerd Jaschke. Er ist Politikwissenschaftler im Fachbereich Polizei und Sicherheitsmanagement. Guten Abend, Herr Jaschke.
Guten Abend, Frau Langhammer.
Die Frage ganz offen gestellt: Ist denn die Sorge um die Sicherheit berechtigt?
Nun, ich würde das differenzieren. Ich würde erst mal sagen, ja, wenn wir uns anschauen, welche aktuellen Ereignisse es gibt. Einerseits terroristische Bedrohungen, auf der anderen Seite auch ein großer Flüchtlingsstrom. Dann kann ich Menschen verstehen, die sagen, wir machen uns Sorge um die Sicherheit. Wenn ich aber auf die polizeiliche Kriminalstatistik einen Blick werfe und 2013 mit 14 vergleiche, stelle ich fest, die Zahl der Straftaten ist im Wesentlichen gleich geblieben. Von daher müssen wir uns eigentlich wenig Sorge machen.
Wir werden sicherlich noch detaillierter auch auf Statistiken eingehen. Zunächst begrüße ich aber noch Oliver Malchow bei uns, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Guten Abend, Herr Malchow.
Schönen guten Abend, Frau Langhammer.
Sie bekommen immer besondere Aufmerksamkeit. Man muss sagen, leider nach solchen Ereignissen, nach 9/11, nach Charlie Hebdo, nach den Anschlägen im November und jetzt natürlich nach der Situation Silvester, wo es in mehreren Großstädten einfach zu Übergriffen gekommen ist. Ist das jetzt für Sie tatsächlich auch wieder eine gute Zeit, um diese Anliegen durchzubringen, die Sie ja eigentlich immer haben?
Leider muss ich das mit Ja beantworten. Wir brauchten höchstwahrscheinlich die Vorgänge in Köln, um intensiv und frei und offen über das Thema innere Sicherheit, wie wird sie gewährleistet und wo sind Probleme, überhaupt sprechen zu können. Das war vorher zwar auch so, dass wir es getan haben, aber so richtig wahrgenommen und umgesetzt wurde es von Seiten der Politik eigentlich nicht.
Auch wir hören Ihnen heute Abend zu, Herr Malchow. Und Stefan Schölermann ist uns auch zugeschaltet. Er ist Experte für innere Sicherheit, Polizei und Verfassungsschutz hier bei NDR Info. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie beobachten ja schon über mehrere Jahre auch die Sicherheitslage. Würden Sie sich jetzt Herrn Jaschke anschließen, dass es tatsächlich mehr ein Gefühl ist als eine Faktenlage?
Ich würde dem zustimmen und ich bin ein bisschen irritiert darüber, dass wir die Auseinandersetzung, die Vorfälle in Köln brauchten, um eine Debatte über innere Sicherheit zu führen. Ich hätte eher einen Anlass oder mindestens einen ebensolchen Anlass gesehen, diese Debatte zu führen nach den Vorfällen in Köln im Jahre im Oktober 2014, als 5000 Hooligans wie eine marodierende Bande auf Polizisten losgegangen sind. Ich würde eine Debatte auch losgetreten sehen wollen, nach dem, was wir neulich in Leipzig erlebt haben, wo marodierende Rechtsextremisten in einer Pogromstimmung durch einen Stadtteil gezogen sind und ihnen kaum Einhalt geboten wird. Ich verstehe die Fixierung auf die Geschehnisse von Köln in der Silvesternacht nicht ganz.
Unser Thema heute bei diesem Themenabend, 1,5 Stunden lang: Sorge um die Sicherheit, ist die Polizei überfordert? Und wir freuen uns auch, wenn Sie mitdiskutieren, wenn Sie uns Ihre Meinung sagen. Die Telefonnummer 0800 44 1777. Nochmal die Telefonnummer 0800 44 1777 und wir diskutieren mit Ihnen sehr gerne dann ab 21.05 Uhr. Ja, an solchen Stellen kommt natürlich sofort die Frage auf, haben wir zu wenig Polizisten in Deutschland? Und wenn man sich da die letzten Jahre anschaut, dann sind da sehr, sehr viele Stellen abgebaut worden. Herr Malchow, an Sie die Frage, war die schwarze Null dazu wichtig in den Haushalten? Haben wir uns kaputt gespart?
Also aus meiner Sicht ja. Ich meine, was erwarten Sie von eurem Gewerkschafter? Aber wenn Sie sich angucken, dass meine Kolleginnen und Kollegen so viel Überstunden, wie zwischen 18 und 20 Millionen Überstunden vor sich herschieben, das ist im Grunde genommen so viel wie 9000 zusätzliche Vollzugsbeamte bedeuten würden. Wenn wir die einstellen würden, dann würden wir erst den Stand von heute haben, sage ich jetzt mal. So, das heißt, der Abbau in den letzten 10 Jahren von 16.000 Beschäftigten im Bereich der Polizei, der Länder und des Bundes, die schlägt natürlich durch. Zudem muss man sagen, dass nicht nur der Personalrückgang schwierig ist, sondern die Anforderungen an die Polizei sind auch schwieriger geworden. Ganz viele Einsätze müssen wir heute mit viel mehr Personal als noch vor Jahren fahren, weil die Rahmenbedingungen sich deutlich erschwert haben.
Herr Jaschke, 12.000 jetzt neue Polizisten fordert Justizminister Heiko Maas heute. Ist das die Lösung? Brauchen wir unter anderem deutlich mehr Polizisten?
Frau Langhammer, das ist nicht die Lösung. Richtig ist, dass Polizeistellen abgebaut worden sind Anfang der 2000er Jahre. Vielleicht auch zu viel, das lasse ich mal dahingestellt sein. Aber ein Mehr an Polizeibeamten wird die Probleme, die wir haben, nicht wirklich lösen. Denken Sie mal an die NSU-Untersuchungsausschüsse in Bund und Ländern, die wir in den letzten 1-2 Jahren gehabt haben, die ausführlich und intensiv die Situation der Sicherheitsbehörden untersucht haben. Die kommen nicht zu dem Ergebnis, dass wir zu wenig Polizeibeamte haben, sondern sie kommen zu dem Ergebnis, dass die Polizei qualitativ ihren Arbeitsstil ändern muss. Unter anderem mehr Kooperation der Sicherheitsbehörden, unter anderem mehr interkulturelle Kompetenz, unter anderem mehr soziale Kompetenz, unter anderem mehr Offenheit bei den Ermittlungsrichtungen. Das sind qualitative Aspekte. Und auch die Fehlerkultur in der Polizei ist zu schwach ausgeprägt. Ich will damit nur sagen, wir dürfen die Problematik nicht verengen auf die Zahl der Polizeibeamten, sondern wir müssen immer auch die Qualität der Arbeit im Auge haben. Da besteht Entwicklungsbedarf, das betrifft übrigens auch Aus- und Fortbildung, was ich selbst ja seit gut 20 Jahren betreibe. Auch da gibt es Verbesserungs- und Entwicklungsbedarf. Und von daher, um das abschließend so zu sagen, es kann nicht schaden, ich würde es begrüßen, wenn wir mehr Polizeibeamte hätten, gar keine Frage, aber das löst nicht wirklich die Probleme, die wir haben.
Aber hätte es mehr Polizisten gegeben, wäre dann ein Vorfall wie in Köln verhindert worden oder hätten sich 12.000 auf Deutschland gerechnet auch wieder verspielt und die zusätzliche Unterstützung wäre trotzdem, selbst wenn sie gekommen wäre, zu spät gekommen?
Da würde ich Ihnen widersprechen. Die Frage, ob in einer bestimmten Situation 100 Polizeibeamte da sind oder nicht da sind, hat überhaupt nichts damit zu tun, wie viele Polizeibeschäftigte wir haben, sondern es hat mit der Einsatzleitung zu tun. Das hat mit dem Lagebild zu tun, was vorher entwickelt worden ist und mit dem Entschluss, der gefertigt worden ist. Also mit der Polizeiführung und deren Einschätzung der Lage. Das ist der Punkt, aber nicht die Zahl der beschäftigten Polizeibeamten.
Herr Schölermann, wenn wir uns anschauen, wo in den letzten Jahren Polizisten verstärkt im Einsatz sein mussten, also zum Beispiel Silvester, aber zum Beispiel auch Bundesliga-Einsätze oder zum Beispiel auch Demonstrationen von rechtsgerichteten Gruppen, brauchen wir auf jeden Fall mehr Polizisten, um diese Aufgaben, wie sie auch Herr Malchow geschildert hat, besser abfedern zu können?
Also, dass wir möglicherweise mehr brauchen, bezweifle ich nicht. Die Frage ist das Ausmaß. Ich möchte ein bisschen Wasser in den gewerkschaftlichen Wein gießen. Ich finde, wir müssen die Frage stellen, sind wir wirklich in einer Situation, wo manche jetzt schon rechtsfreie Räume beschreiben, wo manche jetzt schon sagen, die Straftatenermittlung bleibe auf der Strecke, könne nicht mehr gewährleistet werden. Das sind Sachen, wo ich einfach sagen würde, das halte ich für mit Verlaub für weit übertrieben. Und ich bin da sehr bei Professor Jaschke, der sagt, das ist eine qualitative Frage, aber nicht nur eine rein numerische.
Dennoch haben wir auch heute Abend einen Themenabend und es ist die Stimmungslage. Man muss sich nur Zeitungen anschauen, Berichte anschauen, auch vielleicht mit Freunden und Bekannten sprechen. Das ist das Thema und viele Menschen fühlen sich verunsichert. Herr Malchow, wie schaffen wir es denn, dass sich Menschen in Deutschland wieder sicher fühlen?
Also ich glaube, wir erleben jetzt an dem Beispiel Köln das Überschwappen des vollen Fasses. Der Vorgang in Köln wäre auch mit mehr Personal, also wenn wir sie haben würden, gar nicht zunächst anders bewertet worden, weil man überhaupt gar keine Erkenntnisse hatte. Das heißt also, man hätte gar nicht mehr Personal in den Raum beordert, in den Dienst versetzt. Die Diskussion, die wir führen beim Thema Personalbestand und Überlastung, bezieht sich auf das, was schon vor Köln in Deutschland los war. Insofern ist die Diskussion um Köln herum eine, die letztendlich auf Probleme hinweist, aber im Grunde genommen nicht das widerspiegelt, was das Hauptproblem ist. Nämlich, das sind nicht besondere Einsatzlagen, sondern das tägliche. Wenn Sie im Auge haben, dass wir im Bereich Wohnungseinbrüche maximal 15% Aufklärungsquote in Deutschland in einigen Bundesländern haben, manche sogar deutlich unter 10% liegen, dann wird deutlich, dass Polizei in diesem wichtigen Feld, weil dort ja die Betroffenheit der Bürgerinnen und Bürger besonders groß ist, nicht das leistet, was Bürger sich erwarten. Und das können sie nicht leisten, weil wir es heute mit gut organisierten Bandenstrukturen haben. Da brauchen sie Personal und Zeit. Und diese Zeit ist überhaupt nicht gegeben. Also ich rede nicht über die Großeinsätze, sondern das Problem haben wir schon in der Bekämpfung der Alltagskriminalität.
Sicherlich auch ein wichtiger Punkt, aber lassen Sie mich nochmal zurückkommen zur Silvesternacht, Herr Marchow. Das heißt, Das war einfach ein Vorfall, der sich, wenn ich Sie richtig verstehe, jederzeit wiederholen kann, weil man nicht darauf vorbereitet war oder nicht darauf vorbereitet sein konnte.
Genau, das ist der Fall. Also solche Lagen gibt es ja immer. Sie gucken, was Sie über eine Lageentwicklung wissen, Wochen vorher vielleicht schon, wenn Sie das Ereignis kennen, zum Beispiel demonstrativen Vorhaben, da wissen Sie über die Anmeldung, was geplant ist. Und danach, also nach dem, was Sie wissen und was Sie an Erfahrung haben aus vorherigen Einsätzen, machen Sie dann eine Personaldisposition. Wenn Sie aber so eine Erkenntnis, wie Sie dann letztendlich in Köln zu den Ereignissen geführt hat, gar nicht besitzen, dann planen sie das natürlich gar nicht ein, weil das Personal ja auch endlich ist. Und insofern kann so eine Situation, wie wir sie in Köln haben, also nicht genügend Polizisten im Einsatzraum zu haben, immer wieder vorkommen.
Aber das würde ja die These von vielen Deutschen, die im Moment gerade Pfefferspray kaufen und sich kleine Waffenscheine besorgen wollen, stützen.
Na, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, sage ich jetzt mal so. Das Kaufen von Pfefferspray und die Anträge auf kleine Waffenscheine, die haben aus meiner Sicht wirklich nichts mit der Situation in Köln zu tun, weil Pfefferspray und auch der Waffenschein an der Situation höchstwahrscheinlich relativ wenig verändert hätten, sondern es hat zu tun mit einem Unwohlgefühl innerhalb der Bevölkerung, was schon lange vorhanden war und jetzt sich Bahnen bricht. Und darüber müssen wir reden. Köln verklärt, glaube ich, den Blick. Hätten wir übrigens in Köln keine Sexualdelikte gehabt und ein Drittel der angezeigten Taten sind Sexualdelikte, dann würden wir höchstwahrscheinlich über den Vorgang in Köln gar nicht reden, obwohl wir dort Raubdelikte haben, die von der Schwere der Tat als Verbrechen einzustufen sind und höher zu bewerten sind als manche Sexualdelikte. Das heißt also, nur weil es die Sexualdelikte gegeben hat, gab es mit mal diese Situation, Raub- und Taschendiebe, hat es auch in den letzten Jahren schon gegeben.
Da geht es ja in der Diskussion jetzt natürlich auch darum, Gesetze zu verstärken und bei Sexualdelikten auch aufzustocken, damit so etwas nicht nur unter Beleidigung fällt. Jede Frau, die das erlebt hat, fühlt sich da sicherlich auch nicht wohl mit einer solchen Einordnung im Moment. Herr Jaschke, wenn wir jetzt dennoch natürlich Auslöser Köln als Grundlage nehmen und Sie sehen, wie jetzt im Moment gerade die Entwicklung ist in Deutschland und worüber wir diskutieren, welche Fakten hier auch immer wieder zugrunde gelegt haben, ob das jetzt Terrorismus, eine Terrorismusabwehr ist oder auch eine Flüchtlingslage ist, die die Situation angeblich verschärft. Woher kommt das? Wo sind wir, wenn wir jetzt auch Herrn Malchow hören, der sagt, eigentlich ist das Problem ja schon viel länger. Woran entzündet sich das im Moment in diese Richtung?
Nun, Köln hat einen Trend verstärkt, den es vorher auch schon gegeben hat in dem Bereich Kriminalitätsfurcht. Es gibt Umfragen vor der Silvesternacht über die Sicherheit, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung mit eindeutigen Befunden, nämlich die Unsicherheit hat zugenommen im Verlauf des Jahres 2015. Das hat aber auch zu tun und vor allen Dingen zu tun mit den Krisenherden auf dieser Welt. Also auf der Makroebene, Menschen fühlen sich bedroht. Sie wissen nicht genau, wie sie bestimmte Krisen einschätzen sollen. Sie wissen nicht, welche Folgen das für ihr persönliches Leben hat. Das hat zu tun mit dem Terrorismuskomplex natürlich. Und von daher sind Anzeichen für ein nachlassendes Sicherheitsgefühl bereits vor dieser Silvesternacht da gewesen. Hier muss man aber eindeutig auch sagen, dafür ist nicht die Polizei in Haftung zu nehmen für diese Art von Unsicherheitsgefühl, sondern hier gibt es ganz andere Quellen von Unsicherheit, nämlich die politische Lage, die allgemeine soziale Lage, Armutsentwicklung und so weiter. Das alles kommt zusammen und dann kommt Köln, die Silvesternacht, und die bringt sozusagen eine vorhandene Stimmung der Unsicherheit noch einmal in potenzierter Art und Weise zum Ausdruck. Ich würde es für falsch halten, allein den Fokus jetzt auf die Polizei zu legen. Die Polizei kann für Sicherheit sorgen, sie kann keine Sicherheit garantieren. Und von daher müssen wir eigentlich auch reden über die Entwicklung der Unsicherheit in der Gesellschaft.
Herr Schülermann, welche Rolle spielen denn in dieser Debatte dann tatsächlich auch die mediale Aufbereitung? Und in dem Fall kann man das vielleicht auch noch benennen. Ich hatte selber auch Dienst an den Tagen nach Silvester. Da war erstmal überhaupt nichts zu erkennen, was in Köln passiert ist. Und es gab dann den großen Vorwurf, da wäre vertuscht worden. Spiegelt sich das jetzt auch wieder, dass quasi die Empörung auch deswegen so groß ist?
Ich bin bei dem Sicherheitsgefühl ganz bei Professor Jaschke. Und ich glaube, dass Medien dabei eine ganz große Rolle spielen. Ich habe das mal gelernt als das Fiat-Panda-Syndrom. Wenn Sie mit Ihrem Auto durch die Gegend fahren und ein ganz normales Auto fahren, werden Sie in der Regel kaum Fiat-Pandas auf der Straße sehen. Es sei denn, Sie kaufen sich einen Fiat-Panda und werden feststellen, Sie sehen nur noch Fiat-Pandas. Wenn ich meinen Fokus auf ein bestimmt, wir neigen ja dazu, die Vorurteile, die wir haben, ständig durch die eigene Wahrnehmung zu bestätigen. Und wir haben im Moment die Begrifflichkeiten Ausländer, Flüchtling und Kriminalität so oft einfach in einem Sinnzusammenhang in der Erwähnung, dass sich die Ausrichtung, die Wahrnehmung darauf fixiert. Ich glaube, dass es mit objektiven Zahlen, das lässt sich in manchen Städten ja auch feststellen, überhaupt nicht dieser wahrgenommenen Realität entsprechen. Trotzdem nehmen wir so wahr. Und das ist natürlich auch eine Frage, welche Nachrichten bekommen wir von der Polizei zu kommunizieren? Wie kommunizieren wir diese Nachrichten weiter? Setzen wir diese Zahlen in Beziehung zur Bevölkerungszahl oder lassen wir das weg? Und. Das ist ein sehr multifaktorielles Spiel, in dem die Medien, wir alle letztlich, eine ganz entscheidende Rolle spielen, die Politik übrigens auch.
Unser Thema heute: Sorge um die Sicherheit. Ist die Polizei überfordert? Der Themenabend auf NDR Info. Jetzt noch die Expertenrunde bis 21 Uhr. Aber Sie können jetzt schon anrufen, sich anmelden und sich beteiligen nach 21 Uhr dann in der Redezeit. Die kostenfreie Telefonnummer 08000 44 1777. Noch einmal die Telefonnummer 08000 44 1777. Gerade eben ist ja auch schon der Zusammenhang zwischen Politik und den Vorfällen und Polizei und Medien ja auch schon ein bisschen klar geworden. Herr Malchow, wenn jetzt in Nordrhein-Westfalen Frau Kraft 500 neue Polizisten verspricht, geht das denn so einfach?
So einfach geht das nicht. Erstmal muss man sagen, wir haben großen Personalbedarf allein durch die in den nächsten Jahren bevorstehenden personellen Abgänge, Altersabgänge in der Polizei. Das heißt, deutschlandweit steigt schon der Bedarf an Polizei, um überhaupt den Bestand sichern zu können. Jetzt noch 500 mehr wäre zwar notwendig, aber selbst wenn man sie einstellen würde, würden sie erst in 3 Jahren zur Verfügung stehen, weil die Ausbildung 3 Jahre Studium bedeuten und wir keinen Rückgriff auf den freien Arbeitsmarkt haben. Es sei denn, wir greifen auch Beschäftigte zurück, die wir in den Forschungsbereichen, in den wissenschaftlichen Bereichen bei uns in den Landeskriminalämtern gebrauchen können oder aber in den sonstigen Sachbearbeitungsbereichen.
Das heißt, daraus muss man letzten Endes auch eine gewisse Hilflosigkeit der Politik ableiten, die erstmal jetzt aktiv sein möchte und 500 Polizisten verspricht oder so wie heute der Justizminister sogar 12.000 Polizisten fordert. Das wird ja nichts vor 2019.
Nein, das wird es nicht. Hilflos ist das nicht. Ich glaube, dass man schon reagieren muss und auch erkannt hat, dass Polizei deutlich an Wirkung verloren hat. Aber es gibt keine schnellen Lösungen. Das ist das. So wie dieses Problem in den letzten Jahren aufgewachsen ist und jetzt deutlich in der Öffentlichkeit diskutiert wird, wird es auch dauern, bis man dieses Problem wieder gelöst bekommt. Schnelle Lösungen wird es hier nicht geben.
Lassen Sie mich mal ein Beispiel geben, Frau Langhammer. Wenn das Land Berlin 150 Kommissarsanwärterstellen zu besetzen hat und diese Stellen ausschreibt, dann bewerben sich 3.000 oder 2.500 Bewerberinnen und Bewerber, Tendenz übrigens etwas rückläufig. Dann machen die einen Einstellungstest. Viele von ihnen scheitern am Sport beispielsweise oder sind zu groß, zu klein zum Beispiel, haben eine gewisse Mindestgröße nicht, scheitern an Einstellungstests und so weiter. Am Ende muss man froh sein, wenn man diese 150 Stellen besetzen kann. Und daraus kann man schließen, im vergleiche über die letzten Jahre, und das ist eine Entwicklung, die alle deutschen Polizeibehörden eigentlich aufweisen, der Kreis der möglichen geeigneten Bewerber für die Polizei ist rückläufig. Von daher kann man nicht einfach sagen, die Polizei stellt jetzt einfach 500 oder 5000 Bewerber ein. Das übersieht einfach, dass der Markt, um das mal so zu sagen, die geeigneten Bewerber nicht hergibt. Die Polizei muss hier allerdings mehr tun, um im Kreis der Abiturienten zu werben, um gute Kommissarsanwärter. Das ist wohl wahr, aber wir machen es uns zu leicht, wenn man sagt, man kann da einfach 500 oder 5000 Leute einstellen. Umgekehrt kann man natürlich Pensionäre zurückholen in den Dienst. Das wird derzeit ja auch gemacht.
Da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, nämlich wie attraktiv ist denn der Polizeiberuf, wenn wir oftmals jetzt inzwischen sehen, welchen Bedingungen Polizisten ausgeliefert sind, wenn wir hören, dass ihre Schutzwesten im Zweifelsfall gegen Schießereien gar nicht halten würden, wenn wir sehen, dass viele mit Burnout kämpfen, wenn wir hören, dass Kollegen in der Silvesternacht einen Tinnitus haben, weil sie mit Böllern beworfen werden. Hat sich da auch eklatant etwas verändert, was das Berufsbild angeht, Herr Schülermann?
Weiß ich nicht zu sagen. Ich glaube, ganz ehrlich, dass die, also es ist ganz schwer zu sagen, also Polizei beklagt Respektlosigkeit, Polizei beklagt, dass die Übergriffe zugenommen haben. Das ist die eine Seite. Ich glaube aber, das ist aber eine ganz individuelle Erfahrung, wenn man viel mit Polizisten zu tun hat und die ihren Beruf schildern, dann ist dieser Beruf so vielseitig, dass ich mich durchaus frage, ob Polizei bei der Art und Weise, wie sie Nachwuchs für ihren Beruf wirbt, wirklich ihre Stärken in den Vordergrund stellt. Ich glaube, sie hat damit Verlaub auch ein erhebliches Marketingproblem.
Herr Malchow, werben Sie nicht mit den positiven Seiten des Berufs oder bilden sich die jungen Leute einfach selbst ein Bild und sagen Schichtdienst und sich bei einer Demo zwischen die Fronten stellen, habe ich keinen Bock drauf?
Nein, das ist gar nicht so, sondern wir haben ja weiter ein großes Interesse. Das Beispiel von Herrn Jaschke zeigt ja, dass wir hohe Bewerberzahlen haben. Die Frage ist letztendlich, wie viele den Einstellungstest dann schaffen und damit geeignet sind für den Polizeiberuf. Die meisten, die übrigens zur Polizei wollen und sich bewerben, wollen hin, weil sie im Grunde genommen Helfer für den Bürger sein wollen. Das heißt, die Problembereiche, die Sie angesprochen haben, gesundheitliche Problembereiche, unregelmäßige Dienste, Probleme mit der Familie, Beleidigung, bespuckt werden und selber Körperverletzungen erleiden. Das sind alles Dinge, die man zwar auch mal hört, aber die im Grunde genommen erst deutlich werden, wenn man im Polizeiberuf selber ist. Das heißt, nach der Euphorie kommt dann irgendwann auch das helle Erwachen und die Problembereiche werden kommen. Und sie sind so gravierend, weil wir einmal zu wenig sind. Zum anderen muss man auch sagen, dass die Probleme, wie es eben schon angedeutet haben, sind auch vorhanden. Den Nachwuchs letztendlich auch stillen zu können, also den Bedarf stillen zu können, weil wir so hohen Personalersatz benötigen, weil wir so viele ältere Kollegen haben, die jetzt in den nächsten 2-3 Jahren in den Ruhestand gehen, dass wir dadurch alleine schon, und da rede ich nicht nur von Personalaufstockung, sondern von Bestandswahrung, Probleme haben, den Bedarf decken zu können.
Ein wichtiger Punkt, den wir auch nicht unerwähnt lassen dürfen, wenn wir von der Polizei ausgehen, natürlich, aber es geht ja dann auch noch weiter ins Justizsystem. Und was uns ja auch weiter erreicht ist, dass zwar vielleicht sogar bei der Polizei hervorragende Arbeit geleistet wurde und es sogar Täter gibt, die dann festgestellt wurden, aber danach erstmal sehr, sehr lange Zeit nichts passiert, weil sich auch bei den Gerichten die Akten stapeln. Herr Jaschke, wie weit geht also letzten Endes, zieht sich dieses Problem denn dann noch weiter?
Das ist natürlich richtig, aber ein Aspekt, für den die Polizei nicht verantwortlich gemacht werden kann. Wir haben allerdings von der Tatbegehung bis zur Verurteilung einen viel zu langen Zeitraum. Das ist richtig. Und wir wissen alle, dass gerade in der Jugendgerichtsbarkeit dies ein sehr fataler Zusammenhang ist. Stellen Sie sich mal vor, ein 17-Jähriger, ein 18-Jähriger begeht eine Tat, wird ein Jahr später verurteilt oder 2 Jahre später, hat in der Zwischenzeit aber eine Lehrstelle gefunden und hat einen gewissen Halt im Leben gefunden und soll jetzt in Haft. Wenn man sich das vorstellt, ist das eigentlich eine sehr unangenehme Vorstellung. Man würde sich wünschen, dass zwischen Tatbegehung und Urteil ein sehr kurzer Zeitraum wäre, also 6 oder 8 Wochen, damit die Verurteilung auch wirkt, einen sozialisierenden Effekt hat und der Betroffene etwas davon lernt. Aber das sind, sagen wir ruhig, Missstände, die sind seit langem bekannt. Und die haben natürlich auch zu tun mit der Personalsituation in der Justiz selber. Aber es ist wichtig, dass man das einfach nochmal hervorhebt. Und das ist ein Manko, was dringend abgestellt werden müsste.
Daraus leitet sich ja angeblich gerade auch für jugendliche Straftäter oftmals ab. Man muss es ohnehin nicht ernst nehmen, weil hier passiert nichts.
Das ist richtig. Es ist davon auszugehen, dass ein kurzer Zeitraum zwischen Tatbegehung und Urteil einen sehr viel stärker abschreckenden präventiven Effekt hätte, als ein langer Zeitraum, wie das derzeit üblich ist, von 12 Monaten oder noch länger.
Müsste man also eventuell auch umdenken und sagen, wir müssen da die quasi Aktenordner nochmal neu stapeln und genau diese Straftäter nach vorne ziehen? Oder wie kann man dieses System aufbrechen, wenn im Moment auch die Justiz so überfordert ist und auf Aktenbergen sitzt?
Und ich denke, das ist sicherlich auch ein finanzielles Problem, ein Personalproblem, dass die Justizminister und die Regierungen in Angriff nehmen müssten. Denn vor allen Dingen bei Jugendlichen hat das ganz fatale Auswirkungen. Es gibt andere Delikte bei Erwachsenen, wo der zeitliche Zusammenhang nicht diese große Rolle spielt, als wie bei Jugendlichen. Aber vergessen Sie nicht, das Jugendstrafrecht soll ja auch präventiv wirken. Es soll dazu führen, dass eben die Täter lernen und keine weiteren Taten begehen. Das ist doch ausdrücklicher Sinn des Jugendstrafrechts. Insofern muss man diese Zeitabstände verkürzen. Und es gibt hier und da einzelne Erfolge, aber insgesamt besteht die Problematik sicherlich weiter fort.
Herr Malchow, Sie als Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, wie sehr spielt das denn wieder zurück auf Ihre Kollegen, wenn Sie feststellen, wir geben uns alle Mühe, die wir uns nur geben können, aber letzten Endes lachen uns die Leute aus?
Also das spürt man als Polizist ja in erster Linie, wenn man mit Intensivtätern zu tun hat. Also mit Straftätern, meistens Jugendlichen, aber auch anderen, aber meistens Jugendlichen, die immer wieder Straftaten begehen und zwischen den einzelnen Straftaten zwar Anzeigen gelaufen sind, auch Ermittlungsverfahren gelaufen sind, aber wie Herr Professor Jeschke das eben schon sagte, das Gerichtsverfahren noch gar nicht angeleiert worden ist, beziehungsweise die Staatsanwaltschaft vielleicht auch einige Verfahren eingestellt hat. Das kommt auch sehr häufig vor, dass die Masse der Verfahren, die eigentlich bei der Polizei aufgenommen werden, von der Staatsanwaltschaft eingestellt werden.
Und wie weit haben Sie damit auch zu tun, dass Menschen, die zu uns kommen aus anderen Ländern, wo sie gewohnt sind, dass Polizei und Polizeistaat teilweise eine ganz andere Bedeutung hat, als es in Deutschland zum Glück läuft, weil bei uns Willkür und Schmiergeld ja zum Glück keine Rolle spielt. Inwieweit ist das schwierig, da zu vermitteln, bei uns läuft Polizei anders?
Also wenn Sie anderes gewohnt sind, dann ist es erstmal schwierig zu verstehen, wie unsere Regeln sind. Wenn jemand auf Bewährung das Urteil auf Bewährung bekommt, also die Freiheitsstrafe auf Bewährung ausgesprochen wird, er selber aber aus einem Land kommt, wo es vorher ganz andere Strafen und rabiates Vorgehen gegeben hat, dann hat er das Gefühl, dass es einen Freispruch für ihn gegeben hat. Die Frage also, was bedeutet Bewährung? Was haben wir hier eigentlich an Rechtssystemen? Das ist, glaube ich, etwas, was wir deutlicher vermitteln müssen. Das ist ja auch unsere große Errungenschaft. Wir wollen ja gar nicht rohe Sitten haben, wie in anderen Ländern, dass es da noch das Auspeitschen gibt oder aber andere Drangsalierungen, sondern wir haben hier ein sehr ausgewogenes System. Aber es führt natürlich dazu, dass die anderes gewohnt sind, gar nicht merken, dass es trotzdem eine Strafe ist, auch wenn es zum Beispiel um Bewährungen geht. Wer aus Kriegsregionen kommt, hat Schlimmes erlebt. Und für den ist dann so ein Verfahren etwas, was ihn nicht groß berühren muss.
Herr Schönermann, auch an Sie nochmal die Respektfrage. Begegnet Ihnen das auch, wenn Sie für NDR Info berichten?
Gottlob nicht. Aber ich möchte mal ganz kurz noch reingrätschen. Wir prügeln jetzt auf Staatsanwaltschaften und eventuell auch Gerichte ein. Ich sag einmal ein Stück weit, das ist eben auch Rechtsstaat. Auch Staatsanwälte handeln ja nicht im rechtsfreien Raum. Und im Zweifel hat die Verfolgung einer individuellen Tat hat auch etwas mit der individuellen Schuld zu tun. Die ist zuzumessen, die ist zu bewerten. Und wenn es dazu eine Einstellungsverfügung kommt, dann kann das durchaus eine andere Bewertung eines Staatsanwalts sein als einer Polizeibehörde. Das ist ja durchaus legitim. Und jetzt pauschal zu sagen, dieses sei ein Missstand, finde ich ein bisschen schwierig.
Ich glaube, also da haben Sie natürlich recht. Es gibt ja extra diese Filter, aber ich glaube, die Staatsanwaltschaften und die Staatsanwälte, die dort arbeiten, die haben so riesen Aktenberge abzubauen, dass sie letztendlich auch Prioritäten setzen müssen und dadurch fallen auch Dinge runter. Also ich glaube, es liegt nicht in erster Linie an unterschiedlichen Wertmaßstäben und Beurteilungen der Lagen, sondern letztendlich an der Frage, welche Möglichkeiten habe ich hier überhaupt, den Akten Herr zu werden.
Unser Thema gleich in der Redezeit. Wir wollen hier nahtlos anknüpfen. Sorge um die Sicherheit. Ist die Polizei überfordert? Rufen Sie an, diskutieren Sie mit, erzählen Sie auch von Ihren Ängsten und Sorgen. 0800 44 1777, die kostenfreie Telefonnummer. Nochmal 0800 44 1777. Und wir hören uns gleich wieder nach den Nachrichten.
NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon für Sie, Birgit Langhammer. Einen schönen guten Abend. Sorge um Sicherheit. Ist die Polizei überfordert? Das ist das Thema der jetzigen Stunde Redezeit, an der Sie sich gerne beteiligen können. 0800 44 1777. Auch gerade in den Nachrichten haben wir gehört, die Aufarbeitung der Silvesternacht läuft noch. Nicht nur in Köln, auch in anderen deutschen Großstädten gab es massenhaft Übergriffe auf Frauen. Und viele fragen sich jetzt, haben wir in den vergangenen Jahren zu wenig in Sicherheit investiert? Hat die Gewalt gegen Bürger zugenommen oder täuscht der Eindruck? Wie gefährlich wird es eigentlich, wenn sich Bürgerwehren bilden? Und braucht die Polizei wirklich mehr Personal oder einfach andere Einsatzkonzepte? Wir freuen uns, wenn Sie uns anrufen. Zunächst hat sich Thomas Christus in Hannover auf der Straße erkundigt. Wie sicher fühlen Sie sich eigentlich?
Wenn man so wie ich jetzt mal nach Hannover kommt, dann schaut man doch mal rechts und links und achtet auch mal darauf, was ist denn neben mir, wer sitzt neben mir im Zug zum Beispiel und so weiter. Man wird empfindlicher.
Das war ja schon immer eine Aufgabe für die Polizei, ne? Der Schutz des Stadions, auch jetzt die Grenzen. Ja, das sind zusätzliche Aufgaben mit dem etwas zu knappen Personal. Wenn ich bedenke, dass 16.000 Stellen in 10 Jahren abgebaut wurden.
Ich plädiere sehr dafür, dass Kameras in den öffentlichen Nahverkehrsmitteln bleiben. Wenn sie schon mir was tun, dann möchte ich auch, dass sie erwischt werden. Was ich gut finden würde, ist, wenn es mehr Polizisten zu Fuß geben würde oder auf Rädern, die man eben auch einfach mal ansprechen könnte.
Bitte keine Bürgerwehr. Das soll beim Staat bleiben. Das ist sicherer, besser für uns alle.
Weil da ein Sammelsurium von Leuten zusammenkommt, die nicht geeignet sind, vernünftige Entscheidungen zu treffen.
Ja, ich habe, wenn ich nachts vom Schilddienst komme, mein Pfefferspray immer dabei, weil ich finde das schon für mich zur Sicherheit.
Ich reise sehr viel. Ich war sehr viel in Afrika und da ist Gefahr allgegenwärtig. Aber hier bei uns, wenn ich mich so in der Stadt bewege und so auf dem Land, also ich fühle mich total sicher.
Man merkt es schon, die Meinungen gehen sehr weit auseinander. Sorge um die Sicherheit, das besprechen wir in der kommenden Stunde hier auf NDR Info. Sie können noch anrufen 0800 441777 oder Sie können uns auch mailen unter ndr.de/info. Ich begrüße noch einmal unsere Experten. Professor Dr. Hans-Gerd Jaschke ist Politikwissenschaftler im Fachbereich Polizei und Sicherheitsmanagement. Guten Abend nochmal.
Hallo Frau Langhammer.
Herr Jaschke, gerade in der Umfrage gehört, man sollte mehr Polizei sehen. Haben Sie diesen Eindruck auch?
Wir hatten Gäste im letzten Sommer aus Lyon, Frankreich. Und zwar war das ein Angehöriger der französischen Gendarmerie, ein Polizeiführer, ein Kommandant. Und der sagte, der war 2 Tage in Berlin und da sagte er zu mir, weißt du was, mir am meisten auffällt an Berlin, am meisten fällt mir auf, wie sicher es hier ist. Und er verglich es natürlich mit Frankreich und mit Lyon. Insofern will ich das nochmal bekräftigen, was ich eben gehört habe. Wir leben eigentlich in einem sicheren Land. Richtig ist aber auch, und darauf muss man hinweisen, uniformierte Polizeibeamte im Alltag, im Kiez, sind kaum zu sehen. Und ich erwische mich selber dabei, dass ich das manchmal vermisse, wenn ich mein Wohnumfeld mir anschaue. Es gibt keinen Kontakt, keinen direkten Kontakt zu einem Polizeibeamten. Man sieht nie jemanden, da kommt nie jemanden. Schön ist das nicht. Insofern ist es richtig zu fordern, dass die Polizei auch sichtbar sein sollte. Also nicht nur auf S-Bahnhöfen, auf einigen öffentlichen Plätzen, sondern durchaus auch im Alltag und in Wohnquartieren.
Außerdem zu Gast Oliver Malchow, er ist Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Herr Malchow, Sie haben es schon gesagt, Sie fordern mehr Verstärkung, mehr Personal bei der Polizei. Aber dennoch ist die Sorge um Sicherheit in Deutschland denn berechtigt?
Also die ist schon berechtigt, aber wir reden auch auf einem sehr hohen Niveau, das muss man einfach sagen. Die Ereignisse in Köln oder auch in der Alltagskriminalität, dem muss man natürlich ernsthaft begegnen. Aber wenn Sie sich das weltweit ansehen, glaube ich, sagen zu können, dass wir in Deutschland eine der bestausgebildeten Polizeien haben, eine Bürgerpolizei, also eine bürgerzugewandte Polizei, die rechtsstaatlich handelt und die auch leistungsfähig ist. Trotzdem gibt es eine andere Erwartungshaltung an diesen Staat, nämlich, dass der Staat auch das Gewaltmonopol ausüben kann und damit die Bürgerinnen und Bürger auch schützen kann. Und das können wir trotz der guten Rahmenbedingungen zum Teil eben nicht mehr.
Und Stefan Schölermann ist zu Gast, unser Experte für innere Sicherheit, Polizei und Verfassungsschutz bei NDR Info. Guten Abend.
Guten Abend.
Hier auch die Frage, die Polizei, ist sie überfordert?
Sie ist sehr gefordert. Wenn man die Stundenzahlen, die Herr Malchow in seiner Rolle als GdP-Chef immer wieder nennt, die Überstundenzahlen nennt, dann kann man das nur Überforderung nennen.
Für alle, die gerade erst eingeschaltet waren, Entschuldigung, 80 Millionen steht da im Raum.
Das sind die Überstunden.
Ja.
Also wenn wir die hätten, würden wir auch ganz schön ächzen, glaube ich. Aber die Frage ist schlicht und ergreifend, wie sicher ist dieses Land? Ist die Polizei so gefordert, dass die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist? Oder ich glaube, wir haben eine große Diskrepanz zwischen objektiver Sicherheitslage und gefühlter Sicherheit. Und das hat ganz viel mit der aktuellen Diskussion zu tun, mit medialer Wahrnehmung. Da werden wir bestimmt noch drauf zu sprechen kommen.
Ich glaube sogar sofort, denn jetzt als ersten Hörer begrüße ich in der Leitung Michael Ackmann aus Mormerland. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Hallo.
Herr Ackmann, Sie sagen auch, Medien haben da eher eine schwierigere Rolle.
Ja, das denke ich auch. Und zwar liegt es daran, dass es wurde gerade eben gesagt, dass es eigentlich nur recht wenig Sicherheitsprobleme gibt und dass die Wahrnehmung einfach nur eine falsche ist. Meiner Meinung nach ist es so, dass man noch nicht mal genau weiß, wie die tatsächliche Wahrnehmung im Moment ist, weil verschiedene Stellen, wie jetzt zum Beispiel Medien, Polizei, vertuschen und auch teilweise Daten fälschen und auch tendenziös berichten, zum Beispiel in Medien. Ich kann dazu gerne mal ein paar Beispiele geben. Zum Beispiel das für die Fälschung von Daten. Da gab es mal in der ARD, war das, glaube ich, in einem Tagesschau oder Tagesthemen eine Berichterstattung über eine Lichterkette für Flüchtlinge. Die wurde, glaube ich, von der SPD damals organisiert. Und dann ist aber die erforderliche Menschenzahl nicht zusammengekommen für diese Lichterkette. Und was hatte man da gemacht? Dann hatte man trotzdem die Bilder einer Lichterkette gezeigt, aber diese Lichterkette war halt von 2003 und das wurde nicht dabei gesagt. Das wurde dann auch hinterher als Fehler eingestanden und so weiter. Aber es ist halt schon manchmal ein bisschen merkwürdig.
Aber zum Glück wurde es hinterher korrigiert. Das mag ja tatsächlich sein, dass Fehler passieren, aber ich glaube, da sind ja alle auch eigentlich interessiert dran, dass solche Sachen, wenn falsche Bilder oder alte Bilder irgendwo auftauchen, dass man das auch so benennt. Herr Ackmann, Sie haben jetzt zwei Menschen angesprochen, nämlich Oliver Malchow und Stefan Schölermann. Ich möchte beiden gerne die Chance geben, sich dazu zu äußern. Herr Malchow, wird vertuscht?
Warum sollte die Polizei vertuschen? Sie erfasst alle Straftaten in ihrer polizeilichen Kriminalstatistik. Und das ist ja Arbeitsnachweis. Warum sollte hier sie die Unterlagen fälschen? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wir haben Einsatzlagen, da gibt es Nachbesprechungen, es gibt Meldungen über polizeiliche Einsatzlagen. Und die Lichterkette, die ist, glaube ich, nicht durch die Polizei falsch dargestellt worden.
Aber Herr Ackmann, dann auch für mich nochmal zum Verständnis, die Silvesternacht, die ganzen Einzelheiten haben wir ja sehr, sehr viel später erst erfahren. Und der erste öffentliche Lagebericht am 1. Januar in Köln lautete, alles easy.
Ja, genau, richtig. Also insofern, da ist ja auf jeden Fall schon mal von öffentlicher, von Polizeiführungsseite her eine gewisse Vertuschung da gewesen. Und was auch in den Berichten war nach der Silvesternacht, das war, dass wenn man mit einzelnen Polizeibeamten spricht, wirklich die kleinen Leute sozusagen vor Ort, dann sagen die halt, dass die da zu bestimmten Sachen auch angehalten sind und bestimmte Sachen nicht zu nennen.
Und das stimmt dann auch.
Darf ich noch ein Beispiel vielleicht nennen kurz? Was berechtigt zum Beispiel die Medien und auch die Polizei, nicht alle Daten zu den Tätern preiszugeben? Wenn da was bekannt ist, warum hält man die Öffentlichkeit für so unmündig, dass man plötzlich dann alle Nazis werden, nur weil da jetzt...
Sie sprechen Nationalitäten an, Herr Ackmann.
Ja, genau.
Herr Schölermann.
Nee, ich sag mal ganz flach, Entschuldigung, Emma Reusmann. Wenn ich bei einem Ladendiebstahl ertappt werden würde, käme keiner auf die Idee hinzuzuschreiben, ob ich dunkle Haare, helle Haare, ob ich Mitglied der katholischen, der evangelischen oder gar keiner Kirche bin. Warum soll es eine Rolle spielen, ob jemand amerikanischer, englischer, italienischer Nationalität ist, wenn er einen Ladendiebstahl begangen hat und dabei ertappt wird? es gibt einen klaren Kodex, auf den man sich mal geeinigt hat, weil man gesagt hat, Diskriminierung ist nicht wünschenswert. Die Polizei ist gehalten, zunächst mal unter Fahndungsgesichtspunkten, Ermittlungsgesichtspunkten zu veröffentlichen. Nur wenn es für das Verständnis der Tat erforderlich ist, dann werden diese Eigenschaften genannt. Und das ist bei der Frage, ob jemand, welcher Nationalität er beispielsweise angehört, wenn er einen Ladendiebstahl begeht, nun beileibe nicht der Fall.
Herr Ackmann.
Begeht, finde ich, hat die Öffentlichkeit ein Recht darauf, alles Mögliche über die Umstände zu wissen.
Was wollen Sie denn wissen? Die Schuhgröße?
Meinetwegen, wenn es relevant sein soll, also das ist natürlich ein bisschen gesponnen, ja, aber wenn bestimmte Sachen relevant sind, dann sollte man das schon wissen. Und wenn jetzt zum Beispiel unter Nordafrikanern, da sind ja jetzt Zahlen bekannt geworden, 40% der Nordafrikaner anscheinend da Probleme mit dem Gesetz haben, sage ich mal, dann ist es schon wichtig, solche Sachen auch zu wissen. Und was für Fakten wichtig sind, das entscheidet sich ja oft auch erst hinterher. Das kann man ja nicht vorher schon wissen. Aber warum gibt es überhaupt diese Verheimlichung von Tatsachen über Tätern? Das verstehe ich nicht. Und das ist meiner Meinung nach, ist das relativ undemokratisch auch.
Herr Schülermann, wollen Sie noch mal darauf antworten? Oder Herr Malchow, wollen Sie...
Also ich darf dazu was sagen.
Sehr gerne.
Man muss Folgendes sehen. Ich stimme Herrn Schülermann völlig zu. Es gibt ja auch einen Pressekodex, der ähnlich gestrickt ist, was die Nationalitäten angeht. Wichtig ist in der Tat, ist für das Verständnis der Tat die Kenntnis etwa der ethnischen Zugehörigkeit wichtig. Beim Falschfahren in der U-Bahn würde man sagen, es spielt überhaupt keine Rolle, gar keine Rolle. Wie war das jetzt hier in Köln? Die Tatstruktur war die, Gruppengewalt in eine Verbindung mit sexualisierter Gewalt mit Taschendiebstahl. Das war relativ neu. Das Publikum hat sich gefragt, wer macht sowas in Gruppen? Diese Frage ist nach meinem Dafürhalten berechtigt und es ist richtig zu sagen, und das hat man hinterher dann gewusst, die überwiegende Mehrzahl der Täter kommt aus dem nordafrikanischen Raum. Aber, und jetzt kommt mein Aber, die Polizei muss ständig abwägen, auch das Schutzbedürfnis der betroffenen ethnischen Gruppe sehen. Denn es kann doch nicht richtig sein, eine Pogromstimmung zu erzeugen, die wir jetzt teilweise schon haben. Es gibt Nordafrikaner, die fühlen sich eingeschüchtert, die fühlen sich bedroht und denen geht es nicht gut. Und das muss man immer eben auch sehen. Wenn mit bestimmten Taten ethnische Zugehörigkeiten verknüpft werden, dann kann es sein, dass die ethnische Gruppe insgesamt dafür haftbar gemacht wird. Und das wäre das Erzeugen von Pogromstimmung. Das will ich nicht. Das will niemand in diesem Land. Und deswegen müssen die Innenbehörden in jedem Einzelfall abwägen, ob sie die ethnische Zugehörigkeit oder nationale Zugehörigkeit mitteilen oder nicht. Eine unbedingte Transparenz, dass alles mitgeteilt wird, halte ich sowieso für völlig falsch.
Das Thema in der Redezeit: Sorge um die Sicherheit, ist die Polizei überfordert? Rufen Sie an 08000 441777, und jetzt am Telefon Steffen Siegert aus Rostock. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Siegert, in Rostock kennen Sie sich ja auch aus mit Demonstrationen und mit der einen oder anderen Ausschreitung, oder?
Sowas gibt es manchmal hier, ja.
Fühlen Sie sich sicher?
An sich fühle ich mich schon sicher. Ich denke, nur diese ganze Geschichte, die wir heute Abend besprechen, ist ein viel größeres gesellschaftlicheres Problem, als nur die Polizei oder die Justiz betrifft. Also es ist eine Sache, sag ich mal, seit ungefähr 20 Jahren oder seit der Wende kann man das ja hier so erleben, aus irgendwelchen Gründen, meist finanzieller Art, vorgeschoben oder tatsächlich, zieht sich der Staat aus seiner Verantwortung zurück. Es ist nicht nur, wie gesagt, Polizei und Justiz, sondern auch Lehrerausbildung, überhaupt Einstellungen in Schuldienst und so weiter und so fort. Wenn man sich mal die 18-jährigen Jugendlichen oder 17-, 16-jährigen Jugendlichen ansieht, da ist das unattraktiv. Alles, was mit Staat und so weiter zu tun hat, unattraktiv. Ich selber weiß es, ich habe eine Tochter in dem Alter, beziehungsweise ich war auch selber Soldat 12 Jahre lang mit einer artverwandten Verwendung wieder bei der Polizei, nämlich als Militärpolizist, als Feldjäger. Und da hat man halt sehr viel Kontakt auch mit den Beamten, mit den Polizeibeamten gehabt. Mhm. Oder halt Auslandseinsätzen, hat selbst miteinander Afghanen ausgebildet und so weiter und so fort. dieses ganze Brimborium, was jetzt, was sich jetzt darstellt, äußere Sicherheit, innere Sicherheit, das ist im Endeffekt nur der Auswuchs dessen, dass man versucht hat, dass der Staat versucht, sich seit 20 Jahren ungefähr aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, nur um, sag ich mal, vielleicht den Haushalt zu retten oder wie auch immer.
Herr Siegert, ich habe ja auch einen Politikwissenschaftler, nämlich Herrn Professor Jaschke. Stimmen Sie mit Herrn Siegert überein? Ist das so? Ist der Staat tatsächlich auf Rückzug?
Ich würde das nicht so formulieren. Es gab ja die Überschuldung der öffentlichen Haushalte, wie wir alle wissen. Und in diesem Zusammenhang hat zum Beispiel das Land Berlin geprüft, wie viele Polizeibeamte haben wir pro 1000 Einwohner. Und man ist zum Ergebnis gekommen, wir haben viel mehr als Hamburg. Und daraufhin hat man gesagt, wir gleichen das doch der Hamburger Größe an und hat dann die Zahl der Vollzugsbeamten von 18.000 auf 16.000 reduziert, Anfang der 2000er Jahre. Ich würde jetzt hier nicht so weit gehen wie Herr Siegert und sagen, der Staat zieht sich zurück. Das ist meines Erachtens etwas übertrieben. Richtig ist aber, dass man möglicherweise in einigen Bereichen, das betrifft auch Lehrer und betrifft auch die öffentliche Verwaltung, die Kommunalverwaltung, zu viel gespart hat. Das sehe ich auch. Da hat er wahrscheinlich recht, der Herr Siegert. Und wir müssen jetzt mit den Folgen leben. Aber insgesamt gesehen würde ich nicht sagen, dass der Staat sich zurückzieht. Das ist sicherlich übertrieben.
Nun hat Herr Siegert ja auch seine Tochter angesprochen, auch das Umfeld und da viel Attraktivität. Also alles, was mit Staat und Staatsdienst zu tun hat, wäre gar nicht so attraktiv. Herr Malchow, da kommt die Frage wieder an Sie. Sie haben es schon angesprochen, Sie haben mit Verrentung, also eigentlich müssen wir alle Polizisten werden. Wenn man auf Sicherheit gehen will, was einen Job angeht und wenn man einigermaßen sportlich ist, dann müsste man sich jetzt eigentlich bei Ihnen bewerben, oder?
Naja, da gehen Sie nicht auf Sicherheit, denn wir haben sehr hohe Verletzungsraten. Insofern ist der Beruf nicht nur sicher. Da muss man schon was anderes für sich dann ins Auge ziehen. Ich glaube schon, dass es einen Rückzug gegeben hat, der Staat es gegeben hat. Erinnern Sie sich mal, wie die Diskussion der letzten Jahre über den Staat geführt worden ist. Da ging es immer um die Darstellung des faulen Mitarbeiters, der langsam arbeitet, der Staat da unbeweglich ist, was Private alles viel besser machen könnten. Wenn Sie das jeden Tag in den Medien hören, wenn Sie den Wert des Staates, nämlich Ordnung schaffen und Regeln umzusetzen, gar nicht mehr artikulieren, dann meinen Sie irgendwann, das sei alles unnütz. Und so ist die Diskussion bezogen auf die Haushalte, Steuereinnahmen, Verteilung der Steuereinnahmen in den letzten Jahren ja geführt worden. Und das führt dann natürlich dazu, dass Bürgerinnen und Bürger auch so ein komisches oder auch sehr gespaltenes Bild vom Staat haben. Wie wichtig der Staat aber ist, da sehen wir jetzt bei der Bearbeitung und dem Umgang mit den Flüchtlingen. Dort wird mal ganz deutlich, darauf konnte man sich nicht in dem Umfang vorbereiten, aber da wird mal deutlich, wie wichtig es ist, Ordnung hier im Land zu haben und dafür haben wir Verwaltungen zu sorgen.
Unser Thema in der Redezeit, die Sorge um die Sicherheit. Ist die Polizei überfordert? Rufen Sie uns an, wenn Sie mitdiskutieren wollen. 08000 44 1777. Jetzt am Telefon Ruth Pollack aus Hamburg. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Frau Langheimer und in die Runde. Sehr, sehr vieles unterstütze ich, was also jetzt besprochen wurde, auch im Vorgespräch. Aber in einem bin ich also wirklich konträr und ich bin auch richtig auf Zinne. Also stimmt, dass ich finde, dass auch Leute mit Migrationshintergrund genannt werden müssen. Ich kenne Richter und Staatsanwälte oder kannte sie, die gerne auf dem Markt eingekauft haben und sich nicht mehr getraut haben, vor 20 Jahren rauszugehen. So, dann kann es nicht angehen, dass wenn ich 110 anrufe, weil hier eine Schlägerei ist, dass ein AB läuft. So, dann kann es nicht angehen, dass ich, wenn ich einen Einbruch feststelle, dass es heißt, ob ich das nicht sichern könnte, sie hätten keinen Rettungswagen frei. Ist auch 10, 15 Jahre her, hat alles mit der Flüchtlingssache nichts zu tun. Und dann finde ich, was auch in Ihrem Vorgespräch überhaupt nicht aufs Trapez kam, das ist, dass die Polizisten, wenn sie erleben lassen, wie Heiligabend der Polizist zu Spenden aufgerufen werden muss, weil die Familie nicht abgesichert ist. Das finde ich wirklich zum Weinen. Und Frau in meinem kleinen Meister habe ich auch gespendet. Also das finde ich, das geht überhaupt nicht. Und es kann auch nicht angehen, dass Polizei und Rettungssanitäter angegriffen werden in einem Einsatz. Und das hatten wir früher nicht. Und es ist einfach, wenn ich einen gewissen Migrationshintergrund habe, der Fall, dass ich auch ein anderes Potenzial zur Gewalt habe.
Frau Pollack, man hört, Sie sind wirklich auf Zinne. Das sind jetzt aber so viele Punkte gewesen. Geben Sie uns einmal die Chance, dass wir da zumindest ein paar davon mal kurz beantworten. Also wenn Frau Pollack sagt, man ruft 110 an und da geht ein Anrufbeantworter hin, dann ist da sicherlich keinem geholfen. Das sehen wir alle so. Natürlich wäre es auch wünschenswert, wenn kein Polizist und kein Rettungssanitäter angegriffen wird. Was Frau Pollack jetzt aber noch gesagt hat, war, es gibt eine erhöhte Gewaltbereitschaft bei Menschen mit Migrationshintergrund. Herr Malchow, was sagen Ihre Unterlagen, Ihre Erfahrungen dazu?
Also erhöht ist nicht, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Aber wir haben natürlich schon in manchen Bereichen Strukturen, wo wir als Polizei auch von Parallelgesellschaft reden, wo wir auch ein höheres Gewaltpotenzial haben. Wir haben vor einigen Jahren mit dem Kriminologischen Forschungsinstitut mal das Thema Gewalt gegen Polizeibeamte erforschen lassen. Und da geht es in erster Linie um den jungen, aggressiven Mann, der alkoholisiert ist. Insofern geht es weniger um die Nationalität, sondern um die Gruppe von jungen Männern mit Alkoholkonsum.
Aber abgesehen von den jetzigen Ereignissen haben wir ja auch schon früher über Stadtviertel berichtet, gerade in Großstädten, wo es auch hieß, Polizei traut sich da nicht mehr rein. Also werden da jetzt auch viele Sachen vermischt im Moment gerade?
Also was wir einfach haben, ist, dass wir eine größere Personaldisposition benötigen. Das Thema Gewalt gegen Polizeibeamte, das Thema Störung von Rettungskräften, haben wir deutlich im Bereich der Zunahme. Deswegen haben wir auch vor Jahren schon auf dieses Thema hingewiesen. Das heißt, wir müssen heute viel mehr Fahrzeuge und Personal in Einsatzräume bringen, weil die Eigensicherung oder der Schutz anderer wird mal schwieriger geworden ist. Und das spiegelt sich in keiner Kriminalstatistik wider, sondern das sind letztendlich Anforderungen, die notwendig sind, um die Lage überhaupt bewältigen zu können, sich selber sichern zu können und anderen, die schutzbedürftig sind, dann auch den Schutz geben zu können.
Und bevor wir zum nächsten Hörer kommen, klären Sie uns noch ganz kurz auf, stimmt es tatsächlich, dass Angehörige von Polizeibeamten, die im Einsatz ums Leben kommen, nicht abgesichert sind?
Da gibt es schon Absicherungen. Das ist so, die Frage ist aber trotzdem natürlich, wie hoch das ist. Da gibt es schon Probleme und je nachdem, wie alt die Kolleginnen und Kollegen sind, geht es dann natürlich auch um die Frage von Versorgungsansprüchen.
Unser Thema heute Abend, Sorge um die Sicherheit. Ist die Polizei überfordert? Rufen Sie an 08000 441777 und ich begrüße Wilfried Schröder aus Hamburg. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Schröder, wie sicher fühlen Sie sich denn? Sie wohnen auch in einer Großstadt?
Ja, ich wohne in Hamburg und was heißt, bisher konnte ich mich meiner Haut immer noch erwehren. Es ist ein bisschen unruhig in dem Stadtteil, in dem ich wohne, aber das wollte ich gar nicht jetzt hier zum Thema machen. Mein Anliegen ist, ich würde gern mal eine Lanze für die Polizei brechen. Und zwar bin ich in der Lage, aufgrund meiner früheren Reisetätigkeit Vergleiche zu ziehen mit Polizeiverhalten in anderen Ländern. Ich möchte hier gerne erwähnen, was ich zum Beispiel in Skandinavien, Norwegen, Schweden erlebt habe oder in England. Und das zeigt, glaube ich, auch, dass hier bei uns mittlerweile die Autorität der Polizei nicht mehr so ist, wie sie eigentlich nach meiner Einschätzung sein sollte. In Skandinavien, in Schweden zum Beispiel, habe ich mehrfach erlebt, dass Polizei mit ganz geringer Stärke ein, zwei Mann eine ziemlich große Schlägerei geschlichtet oder beendet haben. Ich muss dazu sagen, wenn es dann zum Widerstand gegen die Polizei kommt, dann wird auch mal kurz entschlossen zum Knüppel gegriffen und dann wird auch mal jemand ziemlich hart ruhig gestellt. Sowas geht hier natürlich alles nicht, weil hier wird ja bei jeder Gelegenheit von allen möglichen Leuten sofort alles mit Handykameras gefilmt und festgehalten. Mhm. Und ich habe auch andererseits gesehen, hier in Hamburg, wenn bei Polizeieinsätzen irgendwelche betrunkenen, halbwüchsigen die Polizisten übelst beschimpft haben, bespuckt, getreten haben, wo ich daneben gestanden habe und gedacht habe, Junge, wenn du das mit mir machen würdest, ich würde dir eine reinzimmern, dass das sofort Ruhe ist hier. Ne? Und das geht natürlich nicht. Und
ich glaube, wir haben Ihren Standpunkt soweit schon verstanden, Herr Schröder. Okay. Lassen Sie mich es einmal kurz weitergeben an unsere Experten, weil Handykameras und dass solche Vorfälle gefilmt werden, das gibt es in Skandinavien und in Großbritannien auch. Also steht dahinter, dass wir zu soft sind, Herr Schülermann?
Ich weiß nicht, ob wir zu soft sind, aber ich glaube, eins ist richtig, die Gewaltbereitschaft, die Respektlosigkeit ist ganz sicher gewachsen. Allerdings, das trifft nicht nur die Polizei. Wenn man sich mit Menschen von Sozialämtern, von der Arbeitsverwaltung unterhält, wenn man sich mit Lehrern unterhält, dann ist die Gesellschaft, ich sag mal, übergriffiger geworden. Es ist mehr Gewalt, es ist mehr Respektlosigkeit, die irgendwann zu Gewalt führen kann im Spiel. Das trifft nicht nur Polizeibeamte. Also wir dürfen das nicht auf diesen Aspekt konzentrieren und damit ist auch nicht allein ein Polizeiproblem.
Aber ein Polizeibeamter hat ja tatsächlich im Zweifelsfall einen Schlagstock dabei. Herr Jaschke, sollten wir ihn doch öfter einsetzen?
Herr Schülermann hat recht. Die Respektlosigkeit, könnte man so sagen, nimmt zu. Das heißt, das Vertrauen und die Achtung vor staatlichen Institutionen überhaupt nimmt ab. Und das ist ein Prozess, der schon Jahre, Jahrzehnte vorangeht und der seine Ursachen hat im beschleunigten sozialen Wandel. Lassen Sie mich noch eins anfügen. Die Polizei in Norwegen ist unbewaffnet und genießt trotzdem relativ großen Respekt in der Bevölkerung. Und an diesem Beispiel können Sie einfach sehen, dass Deutschland eine Entwicklung nimmt, die nicht in jedem anderen Land stattfindet. Wir müssen in der Tat darüber nachdenken, warum der Respekt vor staatlichen Autoritäten und vor der Polizei eher abnimmt. Und da ist meines Erachtens auch Schule gefragt, Ausbildung gefragt, Familie gefragt. Das ist eine gesellschaftliche Baustelle, wo wir noch eine ganze Menge machen müssen.
Herr Malchow, Sie als Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei sind natürlich Leidtragender dieser Respektlosigkeit, zunehmenden Respektlosigkeit. Wie gehen Sie da auch im Kollegenkreis um? Üben Sie auf, ist das auch eine Auftretensfrage, wer sich Respekt verschafft?
Also der Umgang mit dem Bürger, das wird trainiert. Es gibt Kommunikationstraining. Wir haben gerade in den letzten Jahren ganz deutlich immer die Diskussion gehabt, die Waffe des Polizeibeamten ist das Wort und nicht die Schusswaffe und der Schlagstock. Wir haben uns deutlich entwickelt in Richtung Bürgerpolizei. Die funktioniert aber nur, wenn der Bürger sich auch an die Regeln hält. Im Grunde genommen die Kommunikationsebene auch beibehält. Mit der zunehmenden Gewalt gegen viele, aber auch gegen meine Kolleginnen und Kollegen, verändert sich natürlich die Einsatzlage. Die Frage, wie zugewandt Sie Bürgerinnen und Bürgern in den Einsätzen noch sind, wenn Sie damit rechnen müssen, dass Sie selber angegriffen werden, ist ganz einfach zu beantworten. Sie sind distanzierter. Sie sind vielleicht Forscher im Auftreten. Sie sind nicht mehr so zugewandt und es besteht die Gefahr, dass natürlich aus Eigensicherungsgründen, so heißt das bei uns, man auch eher zur Verteidigung auf das Equipment zurückgreift, was man so hat. Also nicht die Sprache mehr das Wort, die Waffe des Polizeibeamten ist, sondern wir eine Rückentwicklung haben durch diesen Mangel an Respekt und die Übergriffe auf die Kolleginnen und Kollegen. Und das führt natürlich im Kollegenkreis auch zu intensiven Diskussion, das ist auf jeden Fall so.
Wir debattieren heute über die Sicherheit und Sie können mit uns diskutieren. 0800 44 1777, die kostenfreie Telefonnummer ins Studio. Und die hat auch Joachim Radjens aus Rendsburg gewählt. Guten Abend.
Ja, wunderschönen guten Abend. Ich habe das Wort.
Ja.
Gut. Also zum Ersten, ob die Polizei mehr Beamte braucht, das weiß ich nicht. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen, weil ich kein Insider bin. Ich sehe nur, dass wir deutlichst mehr Sozialarbeiter brauchen. Und von daher sehe ich ein gewisses Pendant, zum Beispiel zu Winnenden. Als dort dieser Amoklauf stattfand, da waren gleich die ersten Reaktionen, wir brauchen schärfere Gesetze. Und auch das ist wieder so ein Ansatz, der zuerst irgendwie für viele Leute scheinbar logisch erscheint, der es aber nicht ist. Wir brauchen ein anderes Bewusstsein in dem Moment. Und genau das Gleiche sehe ich auch hier. Wir brauchen mehr Sozialarbeiter. Und ich habe mich auch in dieser Beziehung auch mit einigen Polizisten mal unterhalten, die genau das Gleiche sagen. Die sagten, wir fühlen uns hier eigentlich wie, ja, quasi Sozialarbeiter. Das ist schon gar kein Polizeidienst, den wir hier mal machen. Aber ich habe noch eine Frage an die Runde. Ich habe eben leider gerade mit Ihrer Mitarbeiterin gesprochen, von daher konnte ich den Satz nicht komplett verfolgen. Ist es richtig, dass ein Herr dort sagte, dass eine totale Transparenz allein schon deshalb nicht möglich wäre, weil dadurch die Gefahr von Pogromen wachsen könnte?
Ja,
ist das ist richtig.
Ist schon ein Weilchen hier, aber ja.
Diesem Satz ist noch nicht widersprochen worden. Entschuldigen Sie, das ist unglaublich. Denn ich meine, für wie limitiert halten Sie die Bevölkerung? Für wie unreif halten Sie uns, dass wir das nicht beurteilen können? Denn wir sollten ja auch sonst alles beurteilen können. Wir sollen zur Bundestagswahl gehen. Wir sollen uns eine Meinung bilden. Und wie sollen wir uns hier in dieser Richtung eine Meinung bilden, wenn wir nicht ein ganz klares, objektives Bild darüber bekommen? Und ich sage Ihnen noch etwas.
Herr Radjens, lassen Sie uns einmal kurz darauf antworten und vielleicht auch noch vorangestellt. Es gab direkt danach ja auch schon die Verabredungen, nochmal loszugehen und genau diese Gruppen zu prügeln, wo sich herausstellte, dass da zwar Menschen mit Migrationshintergrund in Köln unterwegs waren, aber da haben Leute Prügel bezogen, die es überhaupt nicht waren. Das aber nur mal so kurz noch von der Nachrichtenlage her. Herr Jaschke, mögen Sie antworten?
Ja, wir haben Anschläge auf Asylbewerberheime im Jahre 2015 nach Angaben des Bundeskriminalamtes, ich glaube 800, kann mich aber nicht festlegen. Wir haben eine große Zunahme von Anschlägen auf Asylbewerberheime. Und hier würde ich auch rückfragen, Herrn Radjens, was glauben Sie denn, wer die Täter sind? Die Täter kommen laut Bundeskriminalamt aus der Mitte der Gesellschaft. Jedenfalls gut die Hälfte von ihnen ist nicht bisher in Erscheinung getreten in rechtsextremen Organisationen. Das heißt, diese Täter sind aufgehetzt worden über Medien, über Nachbarschaften, über Diskurse am Arbeitsplatz. Und hier hat die gesamte Gesellschaft eine Verantwortung. Wir dürfen es nicht zulassen, dass bestimmte soziale Gruppen, ethnische Gruppen, nationale Gruppen an den Pranger gestellt werden und dann im Endeffekt solche Pogrome dann losgetreten werden. Das heißt, wir müssen immer im Einzelfall entscheiden. Wir heißt hier in diesem Falle die Innenbehörden, müssen in jedem Einzelfall entscheiden, ob die Angabe einer ethnischen Zugehörigkeit, der Täter ist Nordafrikaner oder Syrer oder was auch immer, ob das gerechtfertigt ist, ob das im Zusammenhang mit der Besonderheit der Tat steht oder auch nicht. Denn es kann nicht sein, dass die Anschläge auf Asylbewerberheime, die wir verzeichnen konnten im Jahr 2015, eine weiter steigende Tendenz aufweisen.
Gut, da habe ich eine komplett andere Meinung als Sie, weil ich denke, so etwas muss man über einen Diskurs lösen und nicht einfach über ein Schweigegebot. Sie sagen gerade, Sie werden aufgehetzt. Nein, Sie werden nicht aufgehetzt, sondern es trifft eine quasi bei Ihnen latent vorhandene anti-ausländer-rassistische oder was auch immer für eine Gesinnung. Das trifft auf diese entsprechenden Bürger. Und dann muss man sagen, dann hat die Gesellschaft versagt, dann hat aber auch der Staat versagt, dann politische Bildung, pipapo. Alles das ist in diesem Fall praktisch bei diesen Menschen erfolglos geblieben. Und dann lassen Sie uns dafür sorgen, dass das endlich erfolgreicher wird. Von daher halte ich Ihre Vorgehensweise für eine absolute Entmündigung des Bürgers. Und aber das müssen Sie sich gefallen lassen.
Herr Radjens, vielen Dank.
Dankeschön.
Dankeschön für Ihren Anruf, Herr Schülermann.
Ich bin da auch bei Professor Jaschke. Wenn hier bestritten wird, dass pogromartige Stimmungen sind, dann verweise ich mal auf das, was wir kürzlich erlebt haben in Leipzig, wo eine Horde Neonazis durch ein Stadtviertel gezogen ist und quasi ungehindert wirklich Jagd machen konnte auf alles, was ihm nicht gefiel. Ich erinnere an das, was kurz nach Anfang des Jahres in Köln passiert ist, wo eine Neonazi-Horde auf Ausländer losgegangen ist. Das hat für mich, auch wenn es historisch nicht korrekt ist, aber es hat eine Pogromstimmung, das hat einen Pogromcharakter und die kamen nicht von ungefähr, die waren unmittelbar motiviert durch eine öffentliche Wahrnehmung, mit Verlaub. Und dieses dadurch zu fördern, dass man bei jedem Straftäter hinzufügt, welcher Nationalität er denn bitteschön sein möge, was bei einem Verkehrsunfall, bei einem schuldhaften Verkehrsunfall die Nationalität oder die landsmännische Herkunft für eine Rolle spielt. Wenn man das nicht kann, dann hat man keinen Grund, darüber zu berichten. Wenn man dieses Und wenn man solche Effekte wie jetzt kürzlich in Leipzig will, dann kann man es tun.
Zeitgleich, ich glaube, das schwang auch noch ein bisschen mit, vielleicht was Herr Radjens meinte, klang es ja auch immer so, als gäbe es dann da keine Täterverfolgung. Wir müssen ja an dieser Stelle klarstellen, dass es egal ist, welche Ethnie, welche Herkunft jemand hat, ein Krimineller bleibt ein Krimineller und hat so auch bestraft zu werden. Das ist, glaube ich, das, was über allem stehen sollte. Herr Malchow, an Sie aber auch nochmal die Frage, wir hatten es gerade schon, Angriffe auf Asylunterkünfte oder auf Häuser, die zu solchen umgebaut werden sollen, da können wir uns nicht schmücken im Jahr 2015. Das waren definitiv zu viele. Es ging in die Hunderte. Warum ist die Aufklärungsquote da eigentlich so extrem niedrig?
Also das ist, sind ganz schwer zu ermittelnde Delikte, muss man sagen. Überhaupt sind Brandstiftungen schwierig zu ermitteln. Hier haben wir häufig Angriffe nachts. Es gibt keine Zeugenaussagen. Es gibt kein langes sich Aufhalten am Tatort. Und wir haben letztendlich auch Leute, die polizeilich noch nie in Erscheinung getreten sind, sodass sie gar kein Lagebild haben, aus dem sie möglicherweise Ermittlungsansätze ziehen können. Ganz häufig sind wir lediglich nur in der Lage, festzustellen, ob es eine Brandstiftung gewesen ist oder ein technischer Defekt. Das ist das erste an Ermittlungsergebnis. Aber wenn Sie dann weiter in den Bereich gehen, bei der Brandstiftung, wer es dann gewesen sein könnte, dann dauert das und ganz häufig haben wir dort eben aufgrund der von mir beschriebenen Rahmenbedingungen wenig Delikte, dunkel, wenig Zeugenaussagen, wenig Spurenlage, dann ist auch schwer, auf den Täter zu kommen.
Wenn wir beim Thema Aufklärung sind, dazu passt die Mail von Sven Fischer. Er schreibt, aus dem Speckgürtel Hamburgs, also schon in Schleswig-Holstein, seine Erfahrung sei, dass sich die Polizei immer weiter zurückgezogen habe. Dienststellen werden zusammengelegt oder geschlossen. Man sieht kaum noch Polizisten im öffentlichen Raum. Stattdessen werden Bürger auf Infoabenden von der Polizei darüber aufgeklärt, wie sie sich bzw. ihr Haus durch zum Teil sehr kostspielige Installationen von Sicherheitstechniken vor Einbrüchen schützen können. Das mahnt er an, kann man verstehen. Er sagt hier, der Polizei möchte ich ausdrücklich keinen Vorwurf machen, sondern der in den letzten mindestens 20 Jahren fehlgeleiteten deutschen Politik der Träumereien, wie Herr Fischer schreibt. Dennoch kommen wir nochmal zu den Einbrüchen zurück. Auch wir hatten heute im Programm Zahlen aus Schleswig-Holstein. Das ist schon erschreckend. Ich möchte den Bogen schlagen zu, müssen also Bürger jetzt doch, wie auch in Bürgerwehren, das wäre dann die weitere extreme Form davon, sich selbst kümmern, sich selbst verteidigen, sich selbst wehren oder selbst aufmerksam sein, Herr Jaschke?
Nein, ich bin kein Freund von Bürgerwehren. Erster Grund, Rechtsextremisten machen sich diese Entwicklung zunutze und treten als Bürgerwehr auf. So Meldungen aus Süddeutschland in diesen Tagen. Zum Zweiten, Bürgerwehren können nicht wirklich effektiv schützen. Es ist Aufgabe der Polizei und es bleibt Aufgabe der Polizei, den Schutz vor Kriminalität sicherzustellen. Das Beste, was Bürger machen können, wenn sie einen Verdacht haben, wenn sie etwas Ungewöhnliches hören oder sehen, sie sollten die Polizei verständigen. Bürgerwehren sind meines Erachtens der ganz falsche Weg. Lassen Sie mich noch eins sagen zu Wohnungseinbrüchen, weil Sie das eben erwähnt haben. Auch hier bin ich der Auffassung, wir sollten die Kirche im Dorf lassen. Von 2013 zu 2014 steigt der Wohnungseinbruch bundesweit um 1,8%. Das ist bedauerlich, ist aber auch ein Hinweis darauf, man darf das nicht dramatisieren. Auch dann nicht und zumal dann nicht, wenn es einzelne Fälle gibt in der Nachbarschaft oder aus meinem Ort, die mich zum Nachdenken bewegen oder die Information über ausländische Banden aus Osteuropa. Insgesamt gesehen entwickelt sich der Wohnungseinbruch in Deutschland auf einem bemerkenswert hohen Niveau, aber man kann nicht sagen, es nehme wirklich zu. Das ist einfach falsch.
Das ist für 2015 allerdings anders, muss ich sagen.
Wir haben die Zahlen noch nicht.
Ja, aber im Bereich Schleswig-Holstein ist es so, dass wir da deutliche Zunahmen im Bereich Wohnungseinbrüche haben. Auch in anderen Bundesländern deuten sich schon deutliche Steigerungen zu den Jahren zuvor an. Wir müssen einfach sagen, dass in diesem Bereich die Polizei schwierige und schlechte Aufklärungsquoten hat, weil wir es immer häufiger mit gut organisierten, arbeitsteilig vorgehenden Banden haben. Da benötigen sie Zeit und Personal, um Lagen, Vorfälle auszuwerten, um dann auf Spuren zu kommen. Das ist ganz, ganz schwierige Arbeit. Da brauchen sie wirklich lange für und diese Zeit haben die Kollegen, die in diesen Bereichen arbeiten, häufig überhaupt gar nicht, sodass wir da auch zu diesen schlechten Ergebnissen kommen.
Frau Langhammer, darf ich einen kurzen Satz zur Bürgerwehr sagen, aus ganz aktuellem Anlass?
Unbedingt.
Danke. Ich habe vorhin gerade mit einem Polizeipräsident aus Niedersachsen gesprochen. Ausgegebenem Anlass haben wir gefragt, gibt es bei Ihnen Bürgerwehren und was denken Sie dazu? Und der hat dann klipp und klar gesagt, die bewirken das Gegenteil von dem, was sie wollen, wenn sie es denn überhaupt nur gut meinen. Denn wir müssen auf diese Jungs aufpassen. Wir wissen nicht, was die tun. Das heißt, die binden enorme Polizeikräfte. Wir müssen die im Auge behalten. Das heißt, die binden genau die Kräfte, die man eigentlich braucht, um Sicherheit herzustellen.
Man muss auch noch mal unterscheiden zwischen Bürgerwehr und Nachbarschaftsaugen auf, wenn der Nachbar im Urlaub ist oder generell einfach mal zu gucken, ob sich da Menschen in der Sackgasse, in der man wohnt, rumtreiben, die da nicht hingehören. Und da schließt sich der Kreis. In diese Situation sollte man dann eben doch die Polizei anrufen und nicht selbst den Helden spielen. Genau. Unser Thema, Sorge um die Sicherheit. Und am Telefon ist jetzt Wilhelm Rülfingen. Guten Abend.
Ja, hallo, wunderschönen guten Abend. Ich wollte das eigentlich ein bisschen einfacher mal gestalten. Das war ja sehr aufwendig teilweise diskutiert. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Polizei an dem Problem mit dem Streifenwagen vorbeifährt. Und ich würde mir schon mal wünschen, dass die Polizei viel mehr Präsenz, ich sag mal in Form von Streifengehen auf der Straße zeigt. Und das würde auch den Wunsch dieser besagten, eben genannten Bürgerwehren deutlich minimieren. Denn diese Präsenz, die zeugt Vertrauen und man, der Polizist, würde vor Ort viele Informationen geben, bekommen, die er auch weitergeben kann. Und dafür ist er sicherlich unterbesetzt.
Sie haben zu wenig Polizei, sagen Sie, bei sich?
Ja, also sagen Fühlst Sie mal, ich habe das Gefühl, dass die Polizei nur Streifenwagen fährt. Und ich sag mal, wenn sie wie früher mal es gewesen ist, mehr auf der Straße Präsenz zeigt, mit den Bürgern persönliche Gespräche führt, Kontakte sucht, dann wäre das für mich sinnvoll und dann würde das auch diesen Wunsch und das Schreien nach Bürgerwehren deutlich meiner Meinung nach minimieren. Nur ich glaube, dass die Polizei personell dafür unterbesetzt ist. Wobei ich dazu sagen muss, anfangs so gegen 8:30 oder was hat jemand gesagt, die klugen Einsätze der Polizei fehlen. Und das wäre für mich ein kluger Einsatz, dass sich also Menschen auf der Straße mit der Polizei unterhalten können, Hinweise geben können und ihre Probleme austauschen und nicht nur mit dem Streifenwagen da vorbeifahren. Und ich sag mal, irgendwo im Radio oder irgendwo Dinge hören, die überhaupt nicht auf der Straße gerade das Problem sind. Und das ist für mich und meiner Meinung nach ein Wunsch, den ich persönlich hätte.
Herr Rülfingen, ich danke Ihnen für Ihren Anruf und wir geben das natürlich weiter. Herr Malchow, in manchen Städten gibt es doch schon wieder extra eingesetzte Kontaktpolizisten, oder?
Ja, die gibt es auch, aber es sind deutlich weniger, als wir das hatten. Die eben beschriebene Situation ist eine, die man so deutlich erleben kann. Die Präsenz der Polizei ist zurückgegangen. Wir hatten Phasen im Bereich der Polizei, dass es um die Messung von Arbeitsleistungen ging, betriebswirtschaftliche Methoden, wie viel Personal man eigentlich in welchen Bereichen einsetzen muss. Da ist das Streifegehen einfach auch hinten runtergefallen. Wenn Sie da keine Tätigkeiten im Sinne von Ordnungswidrigkeiten anzeigen oder Strafanzeigen geliefert haben, dann spielten die Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern überhaupt gar keine Rolle. Das hieß, diese Arbeit wurde gar nicht erfasst und insofern ist sie dann irgendwann auch gestrichen worden. Wir haben tatsächlich eine Reduzierung auf den Bereich der sogenannten 110-Polizei. Also der Einsatz geht bei der Polizei ein und dann werden Kräfte dorthin geschickt. Und leider muss man das als Rückzug aus der Fläche so beschreiben.
Unser Thema in der Redezeit, die Sorge um die Sicherheit. Wir haben ja auch schon gehört, da hängt vieles miteinander zusammen. Es geht vielleicht bei der Polizei los, aber überträgt sich dann auch auf die Justiz und die Politik. Lassen wir heute natürlich auch nicht aus der Verantwortung. Peter Steinmetz aus Kiel. Ich glaube, Sie haben auch die Politiker im Visier, oder?
Das ist richtig. Guten Abend in die Runde. Ich wollte nur eine Information vorher noch loswerden. Ich hatte vorhin einen Hörer mitgehört, der sich irgendwie nannte Bachmann oder Achmann.
Herr Achmann.
Okay, sollte es sich um ein Pegida-Mitglied gehandelt haben, weil seine Argumente so in die Richtung gingen, Lügenpresse und so weiter, fand ich das sehr gut, wie man ihn abgefertigt hat. Das war nur dazu. Ja, die Politiker, also meines Erachtens, um es kurz zu machen, ich bin der Meinung, dass die Polizei schon immer ein Prügelknabe der Gesellschaft war und ist immer noch. Und die Verantwortlichen, um die Personalmängel zu begleiten, zu begleichen oder zu vermindern, sind eigentlich die Politiker, die Landesväter oder aber die Landesinnenminister. Und warum diskutiert man mit denen nicht das Problem so ernsthaft, dass da Entscheidungen gefällt werden und nicht immer wieder wie von unserem Bundesinnenminister neue Gesetze aufgerufen und gefordert werden, aber nicht umgesetzt werden. Punkt.
Wir geben es also zurück in die Länder. Dankeschön für Ihren Anruf, Herr Steinmetz. Wir haben ja gerade an Nordrhein-Westfalen gesehen, da bewegt sich schon einiges. Ich glaube, Herr Jäger macht im Moment auch vielleicht nicht 18 Millionen Überstunden, aber doch auch einige. Passiert da auf politischer Ebene zu wenig, Herr Jaschke?
Nein, ich glaube nicht, dass zu wenig passiert. Denn schauen Sie, Polizei ist Ländersache, in erster Linie Ländersache. In den Ländern sind die Parlamente und das Abgeordnetenhaus von Berlin und die Bürgerschaft in Hamburg hier wichtige politische Akteure und hier wiederum die Innenausschüsse. Das wird häufig öffentlich übersehen, dass die Innenausschüsse der Parlamente eine Kontrollfunktion haben gegenüber der Polizei und den Innenbehörden, dass sie auch die Möglichkeit haben, neue Dinge auf den Weg zu bringen, dass sie die Möglichkeit haben, die Polizeigesetze zu verändern. Und von daher sind Bürger, interessierte Bürger, wirklich dringend, Ihnen sei dringend empfohlen, wenden Sie sich an den Abgeordneten, an die Abgeordneten im Innenausschuss Ihres Landesparlamentes. Die können in der Polizeientwicklung eine ganze Menge bewegen auf der Ebene der Länderpolizeien. Das wird häufig übersehen, dass hier eine ganz wichtige Schaltstelle ist.
Rebecca Scholz aus Hamburg ist jetzt in der Leitung. Guten Abend, Frau Scholz.
Guten Abend an Sie und an Ihre Kollegen dort im Studio. Ich wollte mich nochmal aussprechen zu der Forderung, um die Herkunft eventueller verdächtiger Leute zu benennen in den Medien. Ich halte das für sehr problematisch. Ich habe zu einem Zeitpunkt in den Niederlanden gewohnt, als ganz, ganz viele Deutsche dort hingereist sind aufgrund ihrer Drogenproblematik. Und irgendwann war in der öffentlichen Meinung, immer wenn von einem Drogendelikt die Rede war, das war ein Deutscher, das war so sicher wie ein Armer in der Kirche. Parallel dazu kamen in das Visier der Öffentlichkeit die Zuwanderer aus Surinam und von den Antillen, das ist ja mit den Niederlanden verbunden auch. Mhm. Und wenn da Ordnungswidrigkeiten waren, wenn da Kriminalität und überhaupt, wenn Kriminalität auftrat, das konnte nur ein Antillianer sein oder ein Mann oder eine Frau aus Surinam. Aber dann hat die Obrigkeit es unterbunden und hat gesagt, das darf nicht mehr genannt werden, das schadet dem sozialen Frieden. Und so geschah es auch. Es wurde nicht mehr genannt. Parallel dazu hat man dann gesagt, wir bauen und planen unsere Stadtbewohnerviertel so, dass eine gute Durchmischung ist. Also keine Banlieue wie in Paris, sondern eine gute Durchmischung. Und das hat stattgefunden. Und das hat dem sozialen Frieden ganz erheblich geholfen. Es gibt in jedem Land, in jedem Volk, jede Menge Liebewichte, aber einige Bösewichte sind immer dabei. Immer. Aus Deutschland auch. Das hören wir jetzt ja auch. Der Herr hat ja aufgezählt, wie viele Straftaten begangen wurden für gegen Zuwanderer. Das ist ganz beschämend und furchtbar. Ich finde es grauenvoll. Wir dürfen nicht jetzt uns hinstellen und sagen, das sind jetzt alles die Zuwanderer. Und wir müssen das benennen. Und der kam aus Afghanistan, der kam aus dem Irak. Ja, alle Iraker raus. Das dürfen wir nicht. Wir machen uns schuldig.
Frau Scholz, was für ein schöner Anruf. Vielen Dank dafür, weil Sie bringen uns jetzt fast am Ende der Sendung ja auch auf den Punkt, wo wir nach vorne schauen sollten und wo wir tatsächlich uns nochmal mit der Frage beschäftigen sollten, wie stellen wir denn jetzt aber das Sicherheitsgefühl in Deutschland wieder her? Wie schaffen wir es denn, dass wir aus diesem Negativsumpf momentan rauskommen? Herr Professor Jaschke.
Das ist natürlich eine große Frage. Nach meiner Meinung muss die Polizei ihre eigene Arbeit transparenter machen, also Bürgernähe noch mehr zeigen als bisher. Das ist ein wesentlicher Schritt dahin. Es gibt auch andere, die Polizei muss darf nicht aufhören, ihre Qualität zu verbessern, die Qualität ihrer Arbeit. Richtig ist auch, dass wir mehr Polizeibeamte brauchen. All dies kann ein Schritt sein auf dem Weg zu einer mehr sichereren Gesellschaft, aber und ich muss ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Das Sicherheitsgefühl hat noch andere, basiert noch auf anderen Akteuren, nämlich der allgemeinen politischen Lage, den Konfliktherden auf dieser Welt, ihren Einflüssen auf Deutschland. Und da kann die Polizei selbst als Organisation wenig dran ändern, ist aber sozusagen auch betroffen von dem Gefühl der Unsicherheit und muss dann damit auch umgehen können.
Aber kann man sich mittelfristig vielleicht auch andere Strategien überlegen, damit es eben nicht heißt, wir geben die innere Sicherheit hin wegen der Flüchtlingskrise? Also Stichwort, wenn Beamte an die bayerische Grenze abkommandiert werden, müsste man sich nicht vielleicht doch überlegen, die Bundeswehr einzusetzen oder andere Wege zu finden, um die Polizei ihre eigentliche Arbeit machen zu lassen?
Die Bundeswehr kann schon im Inneren eingesetzt werden, und zwar auf dem Wege der Amtshilfe. Zum Beispiel bei Katastrophen, bei dem Oder-Hochwasser wurde sie eingesetzt und anderen. Was sie nicht darf, ist polizeiliche Tätigkeiten im engen Sinne ausüben. Das darf sie nicht und das sollte sie auch nicht dürfen. Da sollten wir darauf bestehen, dass es eine Trennung gibt zwischen Polizei und Bundeswehr. Aber logistische Unterstützung zum Beispiel, das kann sie jetzt schon leisten. Und wenn man das politisch will, dann ist das durchaus möglich.
Herr Malchow, wir haben es in dieser Sendung auch schon ein paar Mal angesprochen. Es soll mehr Polizisten geben. Wir haben auch über die Schwierigkeiten diskutiert. Die werden leider nicht morgen für Sie zur Verfügung stehen und einsatzbereit sein, sondern das braucht einen Vorlauf. Was ab davon können Sie sich vorstellen, kann man umsetzen mittelfristig, bis wir vielleicht 2019 dann tatsächlich auch eine größere Personaldecke bei Ihnen haben, damit das Sicherheitsgefühl wieder ein besseres wird?
Also erstmal hoffe ich, dass das, was jetzt diskutiert wird, auch tatsächlich politisch umgesetzt wird in den Ländern, dass die Defizite, die wir in der Personalausstattung haben, auch behoben werden. Die Diskussion allerdings um zum Beispiel die Bundeswehr im Inneren, Sie haben es ja eben angesprochen, zeigt, dass man letztendlich ein ganz anderes Deutschland hier haben will. Die Trennung zwischen der Aufgabe der Bundeswehr, nämlich für die äußere Sicherheit zu sorgen, und der inneren Sicherheit durch die Polizei, die auch ein ganz anderes Berufsbild hat, wird hier total verfälscht, und das sollten wir nicht machen, sondern das ist eine Diskussion, die geführt wird, weil letztendlich politische Defizite in den letzten Jahren aufgekommen sind. Das ist eine sehr alte Debatte. Wo ist denn die Qualifikation des Bundeswehrsoldaten für polizeiliche Aufgaben und wo die Qualifikation von Polizisten, um in der Armee zu dienen? Da kommen wir beim Thema Waffen zueinander und Uniformträger. Aber das ist nicht die polizeiliche Arbeit. Insofern sind das wirklich Hilfsargumente, die ablenken. Das muss man einfach sagen. Ich kann Ihnen hier nicht sagen, wie schnell wir die Lage in den Griff kriegen. Ich glaube, die Polizei muss weiter ihre Arbeit ordentlich machen und transparent sein im Sinne, wie leistungsfähig sie ist. Denn das ist sie in einigen Bereichen. Sie ist leistungsfähig. Insofern kann Vertrauen auch wieder zurückgewonnen werden, wobei man sagen muss, die Umfragen auch nach Köln sagen, dass die Polizei trotz der Ereignisse dort ein ganz hohes Vertrauen genießt. Und auf diesem muss sie weiter agieren, aber das alleine hilft nichts. Ich habe die Defizite, die sich beziehen auf die Bekämpfung der Alltagskriminalität, ja in der Stunde aufgeführt.
Und Herr Schülermann, Experte für innere Sicherheit, Polizei und Verfassungsschutz hier bei NDR Info. Es ist noch ein bisschen Zeit für Kreatives, für Ideen. Wird es einfach automatisch wieder abebben, wie wir das bei anderen größeren Vorfällen ja auch kennen, dass das auch mediale Interesse dann einfach nachlässt, weil es überlagert wird durch anderes? Oder ist das Thema, ich fühle mich unwohl, ich fühle mich unsicher, ich gehe nachts nicht mehr raus, eins, was zunehmen wird?
Also ich denke, einen Aspekt mal kurz ansprechen zu müssen, so viel Zeit ist ja gar nicht mehr. Das ist auch ein Stück, hat mit dem Älterwerden der Gesellschaft zu tun. Man weiß, dass junge Leute in der Regel sich weit, weit weniger vor Kriminalität fürchten als ältere Menschen. Wenn du jung bist, kann dir keiner was. Wenn du älter bist, kommen die Einschläge dichter. Du bist nicht mehr so beweglich. Du machst dir eher Angst, abends rauszugehen, weil du hörst, alte Menschen werden überfallen. Ich glaube, je älter unsere Gesellschaft wird, desto höher wird der Anteil derjenigen Menschen, die sich ängstlich fühlen, die Furcht haben. Insofern ist das Thema eh nicht vom Tisch. Das Zweite ist, ich glaube, Sorge schafft auch eine Diskrepanz zwischen dem, was Politik verspricht und was am Ende gehalten wird. Und wenn ich mir angucke, was in den ersten Tagen nach Köln an politischen Forderungen allesamt auf den Markt gekommen sind, von denen die allermeisten sich kaum werden umsetzen lassen, dann haben wir eine Riesendiskrepanz. Das schafft nicht Vertrauen an diesen Staat und es verschafft nicht Vertrauen in Sicherheit. Und ich glaube, da sind ganz viele gefordert.
Und wenn wir noch mal konkreter werden, also angenommen, es werden jetzt wirklich 12.000 neue Polizisten zumindest bis 2019 an den Start gebracht, sind das Zahlen, oder sind das tatsächlich die Dinge, die wir jetzt hören wollen, um uns sicherer zu fühlen?
Ich glaube, dass man diese Polizisten braucht. Ich glaube, dass natürlich an vielen Stellen was geändert werden kann. Vor allen Dingen muss Polizei das Vertrauen in sich selber haben, dass sie gewollt ist, dass sie akzeptiert ist. Denn ich glaube, es gibt eine ganze Menge Polizisten, die auch unsicher sind. Und Unsicherheit ist nie ein guter Ratgeber. Und wenn man ständig hört, wir sind zu wenige, die müssen auch ein Selbstbewusstsein haben, wenn sie auf die Straße gehen.
Herr Malcho, wäre das auch nochmal der Ansatz, dass Sie doch auch nochmal selbstbewusster auftreten und dass vielleicht die Personalstärke gar nicht so das Hauptthema sein sollte, was dann auch in der Öffentlichkeit verfängt? Wir sind zu wenige, damit impliziert man ja auch, wir haben es nicht im Griff.
Wissen Sie, meine Kolleginnen und Kollegen da draußen, überall in Deutschland, die geben ihr Bestes, die ackern wie verrückt, die sind immer bereit, sich in den Einsatz zu begeben. Die sind also ziemlich selbstbewusst. Natürlich ist die Frage von, schaffen wir das alles noch, eine, die einen auch erdrücken kann und die Moral nimmt. Aber letztendlich muss man sagen, ich glaube, insgesamt hält man sich für ziemlich leistungsstark und sagt, die Rahmenbedingungen bestimmen allerdings andere.
Und das sollte in dieser Sendung ja auch keine Schelte gegen die Polizei sein. Ich glaube, das ist auch rübergekommen, dass die meisten doch auch sehr froh sind, wie die Polizei bis hierhin agiert und dass wir in Deutschland leben und die Polizei eben nicht willkürlich handeln kann und auch sehr besonnen reagiert in Einsätzen. Das Thema der Redezeit heute: Sorge um die Sicherheit, ist die Polizei überfordert? Vielen Dank an unsere Teilnehmer. Professor Dr. Hans-Gerd Jaschke ist Politikwissenschaftler im Fachbereich Polizei und Sicherheitsmanagement. Danke an Oliver Malchow, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, und danke auch an Stefan Schölermann, unseren Experten für innere Sicherheit hier bei NDR Info. Danke auch an die Redaktion, an Petra Lehnert, und danke natürlich für Ihr Interesse. Danke, dass Sie angerufen haben und zugehört haben. Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon war Birgit Langhammer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.